Stell dir einfach mal vor, du sitzt in einem sehr, sehr feinen, noblen Restaurant, also wo wirklich so der Garçon vorbeikommt mit seinem Frack gekleidet und fragt, was sie wünschen und so weiter, mit einer Weinkarte, mit einer ausgelesenen oder auserlesenen Speisen, die da drin sind. Und dann auf einmal siehst du da jemanden, der da sitzt und der schreit einfach, hey Kellner, komm mal her. Oder ja, noch schlimmer, rülpst vielleicht und andere komische Dinge und sitzt einfach da und schaufelt das Essen einfach so rein. Und ich glaube, jeder von uns wird verstehen, dass das ist irgendwie nicht angebracht. Das ist keine Etikette für ein so feines Restaurant. Und vielleicht noch nicht einmal für KFC oder McDonald's wäre das fein, aber wir würden sofort erkennen, das passt nicht. Und über solche Dinge wollen wir heute reden, was die Gemeinde betrifft. Unsere Verhaltensweisen, unser Etikett in der Gemeinde. Denn auch in der Gemeinde ist nicht einfach alles erlaubt und alles geht. Darüber werden wir heute reden.
Hey Podcast-Freunde, willkommen zu Voices of Life, dem Podcast mit Themen rund um den apostolischen Glauben im 21. Jahrhundert. Lasst uns drüber sprechen, was euch interessiert, hier auf Voices of Life.
So zusammen, da bin ich mal wieder und ja, also diesmal übernimmt noch nicht jemand anderes, sondern wir haben ja gesagt, wir wollen Schriftverse auswendig lernen. Das war unsere Challenge, bis diese Season zu Ende ist. Und ja, jetzt machen wir das einfach so. Wir haben hier in dieser Schüssel unsere drei Namen, weil heute sind wir nur zu dritt, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Unser lieber Kollege ist noch unterwegs in der weiten, weiten Welt und wir hoffen, dass er bald wiederkommt.
Trip.
Ja, und er ist der Glückliche, der heute nicht gezogen werden kann von uns dreien. Also schauen wir mal. Und wir haben auserwählt unseren lieben Bruder Justin, der wählen darf, ziemlich gar nicht. Der wählen darf, wer heute den Schriftvers auswendig vorsagen darf.
Mein Herz pocht schon richtig.
Ja. Meins auch.
Such dir es aus.
Ah, okay.
So, die anderen machen wir schon mal weg. Achtung, was jetzt kommt. Achtung, wer ist es?
And the winner is Pastor Sascha Wald.
Natürlich. Yes. Und ich hab's noch tatsächlich. Oh. Es steht drauf, der Beweis.
Ich glaube, man muss den Sound runter machen. Ich habe gerade so ins Mikro geschrien. Also in der Aufnahme.
Das war so eine Erleichterung, ja, dass man selber nicht ist, ja. Oh je, yeah, okay. Dann würde ich sagen, ich drehe einfach mal rum, dass du kontrollieren kannst, ob ich es richtig aufsage. Ich will ja hier nicht schummeln und mitlesen. Also probieren wir es einfach mal. Mein Schriftvers, der steht in 1. Petrus 3, Vers 80. Denn auch...
18.
Du hast 18? Habe ich 80 gesagt? Fängt schon gut an. Nein, 3,18. Ernsthaft? Ich habe 80 gesagt?
Ja, du hast 80
gesagt. Wow, also wenn ihr den Vers 80 finden solltet, dann seid ihr gut. Nein, 18, natürlich. Ja. 3 Vers 18, wenn es schon so anfängt. Naja, gut. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist.
Jawohl.
Aber wenn ihr wüsstet, wie das war bei dem Lernen, ja, weil dieses Setz, diese Stellung von den Worten sind als verschieden. Manchmal habe ich ja das auferstanden, anstatt er ist lebendig gemacht und lauter so Geschichten. Ich bin froh, dass das soweit funktioniert hat.
Jetzt hast du es hinter dir.
Ich habe es hinter mir und bin entspannt bei den nächsten beiden Folgen. Oh, nee, den nächsten drei Folgen sogar.
Also drei Folgen.
Aber ich muss jetzt noch einen weiteren Vers ziehen, erstmal für das nächste Mal, wenn ich dran bin. Also wir haben hier wieder ein paar Verse rein, also 4 Stück. Wir haben keine Ahnung, welcher Vers es ist. Haben wir auch nicht unser Lieblingsverse ausgesucht oder sowas. So, eine habe ich. Also gut, das nächste Mal bin ich der Glückliche und darf 1. Johannes 1, Vers 8 vorsagen. 1. Johannes 1, Vers 8.
Der ist noch, der ist kürzer als der jetzt, okay.
Der ist kürzer. Der ist schon mal geguckt, ob er noch länger ist, so Schadenfreude, so, okay, ich hab's verstanden.
Ja, 9 ist auch noch fett gedruckt, 8 auch, deswegen dachte ich erst, dass es richtig lang ist, aber nein.
Wäre lustig gewesen, aber.
Es ist okay.
Ich halte das mal für mich, dass ich es nach Hause nehmen kann.
Ja.
Gut.
Jawohl.
Alles klar. Super. Yo. Also, dann machen wir weiter mit der Episode.
Genau, so viel zu diesem Teil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Justin und mir auf jeden Fall. Ich glaube, Pastor Sascha auch. Ja, es wurde ja schon angeteasert hier in unserer Einleitung. Heute geht es um Etiketten, um Verhaltensweisen. Und zwar nicht im Restaurant wie in der Einleitung, sondern eben hier in der Gemeinde. Wir haben in der Bibel Stellen, wo wir sehen, ja, das Verhalten in der Gemeinde zählt eine Rolle. Gerade bei den Korinthern war es so, dass die da teilweise richtig schräg unterwegs waren. Da haben wir auch am Sonntag jetzt von gehört, wieder von deinem Papa, als er übers Abendmahl gesprochen hat, wie die da am Saufen teilweise waren und am Essen und nicht aufeinander warten und so verschiedene Sachen.
Und haben das Abendmahl genannt.
Und haben das dann genau Abendmahl genannt oder wollten noch gelobt werden irgendwie dafür, dass die das halt machen überhaupt oder so. Genau, und den Korinthern hat der Paulus aber auch mal gesagt dann, auch mit einem Thema verbunden, was wir hier schon hatten, nämlich der Zungensprache, hat er denen gesagt, ey, alles, was passiert bei euch, soll in Ordnung geschehen in euren Gottesdiensten. So, das heißt aber, unsere Gottesdienste generell, die haben schon irgendwie eine Ordnung und auch, wie wir untereinander halt so miteinander sind, da gibt es auch ja irgendwie so Etiketten, ungeschriebene Regeln oder wie auch immer dafür. Und darüber wollen wir so ein bisschen sprechen, weil manches ist, kennt man vielleicht aus anderen Orten, wie aus dem Restaurant. Also auch bei uns ist es vielleicht jetzt nicht angebracht, laut zu rülpsen oder so während dem Gottesdienst. Ich meine, niemand wird dich bestrafen, wenn dir das jemals passiert, aber, aber es wird unangenehm auffallen.
Auf jeden Fall.
So, es gibt da also gewisse, sag ich mal, gemeinsame Nenner, aber halt auch ein paar spezielle Sachen, die eigentlich nur so in unserer Gemeinde vielleicht so sind und die du von anderen Orten vielleicht nicht so kennst. Genau, damit gebe ich es mal in die Runde, für, ja, ob ihr jetzt über das eine oder über das andere erstmal ein bisschen redet.
Also, geht mal los.
Also, das eine, darüber haben wir schon gesprochen gehabt, und zwar beim Altargottesdienst, da trennen wir uns sehr gerne zwischen rechts sind die Frauen und rechts sind die Männer.
Rechts, rechts die Frauen und rechts die Männer.
Ja, meine ich auch, rechts.
Frauen, aber ich sag nur links 80.
Ja. Das ist egal. Du hast mal angefangen, ich dachte, da mache ich einfach mal weiter. So. Auf jeden Fall, wie gesagt, links die Männer, rechts die Frauen. Und da wird dann, sag ich mal, in getrennte Art und Weise gebetet, was man auch nicht so oft sieht. Wir haben es auch im Gespräch drüber gehabt, in Konferenzen, da ist es eigentlich querbeet und ist ja auch in Ordnung so, aber bei uns hat es sich einfach so, ja, es ist so draus geworden, dass wir jetzt sagen, hier, ihr Männer geht auf die Seite und die Frauen gehen auf die andere Seite. Ich habe auch schon öfters mal gesehen gehabt, wie auch manche, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemand front oder nicht, aber teilweise, wenn jetzt ein Herr, jetzt sage ich mal, auf der rechten Seite, so sehr auf der rechten Seite ist, dass er auch teilweise schon mit verwiesen wurde, so, ey, hier, wir beten auf der linken Seite. Und
Platzverweis.
So, ja, also nicht, ja, nicht Platzverweis, aber halt so kurz, ey, geh mal nach da mit zu deinen Brüdern und bete da weiter. Also das, finde ich, ist schon mal auf jeden Fall ein Ding. Aber finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also, dass wir das so haben.
Es hat ja auch irgendwie einen praktischen Grund, ja, weil oft dieser Altargottesdienst, also die Zeit nach der Predigt, wo vorne gebetet wird, ist ja oft auch eine Zeit, wo Geschwister füreinander auch beten.
Das passt da perfekt. Ja.
Genau, das heißt, noch so eine Etikette ist ja, dass wir sagen, wenn du ein Mann bist, dann betest du für Männer, wenn du deine Hand irgendwie auflegen möchtest oder so.
Genau.
Wenn es jetzt nicht gerade deine Frau oder Familie oder so ist, für die du da betest. Und wenn du eine Frau bist, dann halt für die Frauen. Das heißt, es hat ja auch einen praktischen Grund, dann bist du nämlich direkt in deiner Ecke.
Genau.
Unter deinesgleichen, doof gesagt. Wie will man das sagen?
Ja, also ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass das eine absolut biblische Grundlage hat, dass es eine Lehre ist. Es muss sein, dass die Männer und die Frauen immer getrennt voneinander beten. Ja, man mag vielleicht zurückgehen in Traditionen der Juden und so weiter, dass die auch schon in ihren Synagogen, wenn sie zusammengekommen sind, dass da auch eine gewisse Trennung da war. Das kann man vielleicht da ein bisschen herrühren, hat da jetzt mit der Bibel an sich erstmal so weniger zu tun. Und daher ist es jetzt auch kein Drama, wenn wir, wie du vorhin angesprochen hattest, in der Konferenz dann alle zusammen sind, querbeet und einfach füreinander beten oder zum Herrn beten auch. Wie das wirklich bei uns entstanden ist, dass es so strikt gehalten wurde und auch weitergeführt wird. Und also selbst wenn ich nicht sagen würde, wird es so weitergeführt, wie du sagtest. Nämlich andere würden sagen, du hast da jetzt nichts zu suchen, geh mal rüber und so weiter. Weißt du? Wir wollen dich hier nicht haben, hier sind wir Frauen oder umgekehrt. Ja. Wobei, bei den Männern weiß ich nicht, die würden vielleicht sagen, na endlich mal eine Frau hier bei uns in der Ecke.
Schwester!
Schön, dass du da bist. Also, ich weiß nicht hundertprozentig, muss ich gestehen, wie das so alles entstanden ist. Ich glaube, es ist so entstanden, dass unsere Gemeinde am Anfang, wir waren sehr, sehr viele Frauen, es waren noch sehr wenige Männer, die da waren. Und als dann Gebetszeiten waren und so die ersten ein, zwei Männer kamen rein, dann haben die sich schon relativ wohl gefühlt, dass da Frauen noch sind. Und ich rede von Männern, die nicht jahrelang dem Herrn schon dienen, sondern die halt ja von das weltliche Leben so kennen.
Ja.
Und manche Frauen, glaube ich, damals haben sich da schon ein bisschen gestört gefühlt oder auf die Pelle gerückt gefühlt. Mhm. Und manche Männer fanden das dann ganz toll. Oh ja, das ist meine Chance, eine Frau zu berühren und so weiter. Und das kann mit ein Grund sein.
Krass,
und dass wir dann gesagt haben, okay, komm, dass das gar nicht erst der Fall ist, trennen wir das Ganze. Und der praktische Hintergrund, den auch Bruder Sebastian schon gesagt hat, ist natürlich der, wenn wir füreinander beten wollen, dann haben wir so bei uns als ungeschriebenes Gesetz, dass die Männer für die Männer beten und die Frauen beten für die Frauen. Es ist eine Ausnahme, wenn Ältesten in der Gemeinde da sind, wenn der Pastor da ist, der betet natürlich für Männer und Frauen, spielt keine Rolle. Aber da ist jetzt nicht die Gefahr da, also zumindest nicht bei uns in der Gemeinde, dass das in irgendeiner Form komisch ausgenutzt wird. Ich bete jetzt extra nur für die Frauen, weil ich möchte gerne mal wieder andere Frauen berühren oder sowas. Das ist blödsinnig. Aber man weiß es halt nicht bei Menschen, die neu in den Gottesdienst gekommen sind. Wir wissen niemals, was in den Köpfen jedes Einzelnen, auch nicht von denen, die hereingekommen sind, frisch, was da alles vor sich geht, ob sie kommen und sehen, oh, das sind einige Frauen, die sind interessant und interessieren sich für die Mädels oder die Frauen hauptsächlich. Und ja, das wissen wir natürlich nicht.
Ja.
So, deshalb haben wir da auch eine gewisse Trennung.
Ja. Das haben wir auch damals beim alten Gebäude auch so gemacht, oder?
Ja,
weil ich kann mich noch daran erinnern, es ist mir gerade eingefallen, dass du darüber gesprochen hast. Da war ja, also wenn man so theoretisch reinläuft, dann sind da die ganzen Plätze und dann vorne ist das Altar und auf der linken Seite gab es ja die Tür, wo man aufs Klo gehen konnte und sozusagen. Ja. Ne? Und ich weiß auch früher, wenn wir dann Altargottesdienst hatten und dann waren die Männer halt alle auch auf der linken Seite und waren halt alle da, direkt da vor der Tür halt. Und das war halt ja so schmaler Weg dahin halt, ne? Und dann, wenn jemand aufs Klo musste halt dann die ganze Männerbagage dann theoretisch sich an die Wand sich teilweise zwängen, dass die Person durchkommen konnte.
Ja.
Deswegen, ja, ist ganz lustig.
Also das ist eine so dieser Gepflogenheiten und der Etikett, die wir bei uns haben, aber fällt euch sonst noch ein bisschen was ein?
Naja, wir haben zwar das beim Beten, allerdings eine Etikett, die wir jetzt hier nicht so haben, ist ja das, wie du bei den Synagogen gemeint hast oder bei manchen christlichen Gemeinden gibt es das immer noch, dass Männer auf einer Seite sitzen während dem Gottesdienst und Frauen auf einer anderen Seite.
Ja.
Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir in ganz abgespeckter Form natürlich so haben. Zum Beispiel die jugendlichen Jungs, die sitzen halt in der Jungsreihe und die Mädels in der Mädelsreihe, weil sich das so natürlich so formt. Aber es ist jetzt nicht so irgendwie, dass es da wirklich eine Trennung oder ungeschriebene Regel in dem Sinne gäbe.
Ja. Wobei wir sagen müssen, wenn es Jugendliche oder junge Erwachsene sind, ist es schon sinnvoll, dass die jetzt nicht gemischt zusammensitzen.
Ja.
Allein schon, wenn der Hormonhaushalt ein bisschen durchdreht und so weiter. Wie heißt es so schön im Englischen immer? Bible Space. Dazwischen sein, also einen gewissen Abstand halten.
Mhm.
Dass einfach, dass man sich nicht untereinander so ablenkt, weil, wie gesagt, die Hormone gerade sprudeln.
Mhm.
Da macht es vielleicht schon Sinn, aber ja, auch generell unsere Saalordner, die achten schon darauf, dass wenn jetzt irgendein fremder Mann beispielsweise reinkommt, dass der jetzt nicht unbedingt platziert wird zu irgendwelchen anderen Single-Ladies oder wenn irgendeine Single-Frau reinkommt, dass die dann platziert wird zu dem Bruder, der schon so lange nach einer Frau sucht.
Ja.
also das machen wir nicht. Und da wird schon ein bisschen drauf geachtet.
Ja,
aber wie du sagtest, diese ganz strikte Trennung, auf der einen Seite ist die Männerseite und die andere Seite ist die Frauenseite, das kennen wir nur beim Essen. Oftmals, wenn wir Gemeinschaften haben, passiert das immer mal wieder, dass die Frauen auf der einen Seite sitzen und die Männer auf der anderen. Aber das ist ungewollt.
Ich
das ist nicht wirklich geplant.
Das kenne ich aber sogar auch aus der Schule, also jetzt gar nicht Gemeindeumfeld. Das passiert doch immer wieder, was ja auch irgendwie schön ist in gewisser Weise. Das hört sich jetzt vielleicht falsch an.
Das ist gewisse Krüppchen drin.
Ja. Ja. Aber wo du gerade hier Gemeinschaft gesagt hast, da hatten wir früher ja die Essensausgabe. Das haben wir mittlerweile gar nicht mehr. Da hatten wir dann unten so einen Rollladen, der hochging von der Küche und dann hat sich eine Schlange geformt und jeder hat sich was holen können. Da musste ich dran denken, auch jetzt am Sonntag, wo dein Papa übers Abendmahl und das Essen und so gesprochen hat. Ja, theoretisch haben wir ja auch christliche Etiketten hier, das heißt Verhaltensweisen, die sich einfach ergeben daraus, dass wir hier Christen sind.
Ja,
Das heißt, eigentlich ist es keine Verhaltensart in der Gemeinde, wenn du derjenige bist, der immer an erste Stelle geht und total unfreundlich wird, falls du das Gefühl hast, jemand drängelt sich jetzt vor oder so, dann gibt es quasi richtig Krach. Ey, ist mein Platz hier. Jetzt wieder laut geworden. Ja. Ne? Also, es gibt Verhaltensweisen, auch bei der Gemeinschaft, die eigentlich so christlich sind. Und habt ihr da noch irgendwie Beispiele oder auch zum Thema Gemeinschaft?
Ja, gut, du musst auch mal an deine Nächsten denken. Das kann nicht sein, dass du vorgrätst und deinen Teller so voll schaufelst, also wirklich voll schaufelst und dann eventuell doch nicht alles isst, weil, ach, es hat mir doch nicht geschmeckt, ne? Und du wusstest gar nicht, wie es schmeckt oder so, so Sachen halt. Sondern wir sollten immer mit, wie soll ich sagen, der Nächstenliebe unterwegs sein und an unseren Nächsten auch denken wollen und sagen, okay, hey, wenn ich mir das Ding jetzt voll schaufel, bist du gar nicht mehr, ja, ist ja alles umsonst, super, dann greife ich zu, so nach dem Motto. Und mir ist doch egal, der andere ist halt später dran, hat er halt Pech oder so. Das ist natürlich nicht die christliche Art und Weise.
Ja, und was wir auch gerne machen, ist, wenn wir Gäste und Besucher da haben, dass wir die natürlich auch vorlassen auch oder beziehungsweise erstmal hier ihr dürft erstes Mal rangehen, sage ich mal so. Und auch, wenn wir jetzt Plätze haben, also gerade Sitzplätze haben, dass wir dir auch dann sagen, hier, ihr dürft auch hier sitzen, weil wir haben auch manche Stehtische und der eine oder andere mag es vielleicht gerne zu sitzen beim Essen, ich auch natürlich, aber wenn wir halt natürlich Gäste und Besuch haben, dann sollen wir den am Wohlsten, also dass sie sich am Wohlsten fühlen und somit gucken wir, also ich zumindest, die meisten bestimmt auch, dass halt die Gäste sich am Wohlsten fühlen und auch wirklich Vorrang bekommen.
Ja, ja, Gäste ist ein gutes Stichwort. Das müssen ja nicht nur jetzt so Leute sein aus der Welt, die als Gast zu uns kommen in den Gottesdienst, sondern vielleicht haben wir ein Gemeindetreffen und Leute von anderen Gemeinden kommen. Bei der Konferenz hatten wir zum Beispiel die Ansage extra, dass wir Parkplätze drumherum suchen sollen, nicht direkt vor der Gemeinde, damit unsere Gäste die haben können. Ja. Aber ich denke, das sind Sachen, natürlich müssen solche Ansagen gemacht werden, damit es wirklich alle hören und daran denken. Aber eigentlich sollten wir als Christen solche Verhaltensweisen im Kopf haben. Ja. Das heißt zum Beispiel jetzt letztens beim Weihnachtsgottesdienst, wo ja auch klar war, da kommen viele Leute. Das wäre so eine Sache, wo man auch denken kann, ah ja, da parke ich dann halt nicht direkt vor der Tür, sondern vielleicht ein bisschen weiter weg, damit auf jeden Fall unsere Gäste einen Parkplatz haben. Auch wenn es nicht explizit gesagt wurde. Ja. Also so Gastfreundschaft zuvorkommend zu sein, sind eigentlich auch Etiketten für uns in der Gemeinde. Oder sollte so sein. Mir ist nur in den Kopf geschossen. Es heißt ja, an der Liebe zueinander werdet ihr sie erkennen. Ja, und das zeigt sich auch in solchen Etiketten, die Liebe zueinander.
Naja, das stimmt. Und wir müssen auch überlegen, was auch noch wichtig ist jetzt, und zwar die richtige Einstellung zu haben, wenn du in das Haus des Herrn gehst. Weil wenn du die richtige Einstellung hast, dann wirst du auch richtige Verhaltensweisen an den Tag legen. Also du wirst auch einen gewissen Respekt, einen gewissen Ehrfurcht auch haben, wenn du in das Haus des Herrn kommst. Weil beispielsweise damals, ne, abgesehen davon, dass nicht jeder einfach in den Tempel hineinspazieren konnte, aber da durften die nicht einfach so machen, was sie wollten. Und es wurde wirklich daran gearbeitet, dass dieses Haus, dieser Tempel in einem Top-Zustand ist. Und so sollte das aber auch für uns sein, als wie so eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass wenn ich in das Haus Gottes hineinkomme, dann weiß ich, dieses Haus ist dem Herrn gewidmet. Es ist nicht einfach ein Clubhaus, wo wir zusammenkommen und andere werden sich drum kümmern, sondern wenn ich dann da bin und habe diese Einstellung und ich sehe zum Beispiel, dass irgendjemand, keine Ahnung, ein Taschentuch verloren hat und es liegt auf dem Boden, Tempo-Taschentuch oder sowas, dann kann ich da ja auch hingehen und kann das aufheben und nicht einfach vorbeilaufen und sagen, ja, das Reinigungsteam wird das dann schon mal machen, ist nicht meine Aufgabe, solche Dinge. Oder wenn es die das ist auch so eine Sache, wenn es um unsere WCs geht. Ne? Ja, traurigerweise gibt es Menschen, die in die Gottesdienste kommen, die aufs Klo gehen, was ja völlig in Ordnung ist, aber die Einstellung haben, dass es, das ist wie eine Bahnhofstoilette oder sowas. Weißt du? Wenn die dann fertig sind, sieht der Ort schlimm aus. Lassen wir es einfach mal dabei. Und das ist kein Respekt vor dem Haus des Herrn zu haben. Wenn mir ein Malheur passiert, ist alles in Ordnung, dass mal was daneben geht, aber dann habe ich die Möglichkeit, das wegzuwischen. Oder wenn ich da was nicht habe, dann kann ich doch zu einem Saalordner gehen und sagen, hey, ich brauche etwas zum Aufwischen, mir ist da leider was daneben gegangen, ich will mich schnell drum kümmern. Das wäre die richtige Einstellung und Haltung. Aber ja gut, wie gesagt, das meinte ich, man braucht eine richtige Ehrfurcht, Einstellung, wenn man in das Haus des Herrn kommt. Und dann ergeben sich viele Dinge einfach so, ohne dass es explizit erwähnt werden muss.
Ich glaube auch eine gewisse Einstellung, auch wie man reinkommt, also nicht nur mental, sondern auch äußerlich. Also ich auch wenn es gemütlicher wäre, kann ich nicht mit dem Jogginganzug reinmarschieren in Gottesdienst, gerade sonntags nicht. Also da gehen wir alle so schick wie möglich, sage ich mal, rein mit Anzug, also die Männer jetzt Anzug und Krawatte oder auch keine Krawatte, aber je nachdem. Aber halt auf jeden Fall schicker wie jetzt, wenn ich jetzt einfach nur in der Stadt spazieren gehe zum Beispiel. Und auch das ist auch, glaube ich, eine Art, wo wir Respekt zeigen gegenüber den Herren, weil wir verstehen, das ist ein besonderes Ereignis, einen Gottesdienst zu haben mit dem Herrn. Und somit zieht man sich auch schick an. Das sage ich auch immer Leuten, die auch immer nachfragen, warum zieht ihr euch so schick an zur Kirche? Dann sage ich, ja, das ist ein besonderes Ereignis. Wie jetzt so eine Hochzeit ist auch ein besonderes Ereignis, da ziehe ich mich auch schick an. Somit will ich mich auch schick anziehen zu einem Gottesdienst, weil das was Besonderes ist. Auch wenn es jeden Sonntag ist, aber trotzdem ist es jeden Sonntag immer wieder aufs Neue was Besonderes. Und somit ist es also bei uns sehr wichtig, wie wir auch dann erscheinen, äußerlich, sage ich jetzt mal so. Natürlich, man soll nicht jetzt mit unbedingt Louis Vuitton-Anzug oder so, muss nicht sein, aber es soll nach was aussehen.
Ich meine, jetzt stell dir einfach mal vor, du würdest eingeladen werden von dem König aus England, Charles. Lade dich ein. Da gehst du ja auch nicht einfach mit Sneakers, also mit irgend so einem Schlapper-Outfit einfach daher. Also du wirst auch gar nicht reinkommen. Die würden dich schon weiter begleiten. Ja. Und da gibt es auch eine Geschichte aus der Bibel, die königliche Hochzeit. Und zwar in Matthäus im 22. Kapitel. Und da ging es darum, dass ein König wollte eine Hochzeit ausrichten, hat seine Knechte ausgesandt, laden mal die ganzen Leute ein, die Bürger aus der Stadt und so weiter. Die Geschichte geht so, dass die alle keine Lust hatten, die hatten alle irgendwas anderes zu tun und so. Und einige sind so weit gegangen, dass es sogar die Knechte des Königs misshandelt und getötet haben. Ja. Und daraufhin wurde der König ein bisschen sauer und hat diese Stadt niederbrennen lassen. Aber hat dann zu ihm gesagt, jetzt geht hier einfach mal raus und holt alle anderen, die eigentlich nie würdig gewesen wären, an dem Tisch des Königs zu sitzen. Die Armen, die Bettler und so weiter, die Hilfsbedürftigen, wie auch immer. Ja. Und die wurden eingeladen. Und dann heißt es in Vers 11, da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Ja. Und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte, da konnte nichts mehr sagen. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähneklappern sein. So, um was ging es hier? Hauptsächlich ging es darum, die richtige Einstellung zu haben. Und ich glaube, alle anderen, die da kamen, selbst wenn sie kein hochzeitliches Gewand zur Verfügung hatten, es wurde ihnen gestellt, es wurde ihnen gegeben. Und er war wohl einer, der, vermute ich jetzt mal, lässt sich hier so rausinterpretieren, der gesagt hat, ey, der König hat mich so anzunehmen, wie ich bin. Ich bin einfach so und so komme ich. Und das ist eine Philosophie, eine Gedanke, was ich heutzutage immer wieder mitkriege in vielen anderen Glaubensrichtungen und Gemeinden, die dann einfach sagen, ey, nee, der Herr nimmt mich so an, wie ich bin. Und ja, natürlich nimmt er dich so an, wie du bist. Und wir würden auch keinen wegschicken, der zuerst mal zum Gottesdienst zu uns kommt und ist halt angezogen, als wäre er jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, shoppen unterwegs gewesen oder irgendwie Freizeitlook, haben wir nichts dagegen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen, hey, es ist was Besonderes, die Gottesdienste, wie du es gesagt hast. Und das ist eine Einstellungssache. Und hier zeigt uns der Herr an dem Beispiel, dass er schon darauf achtet. Ja. Und ich glaube auch, der Herr achtet schon auf das Äußere, weil das das Innere auch widerspiegeln kann. Und in manchen Fällen ist auch deutlich widerspiegelt. Also eine gewisse Respektlosigkeit.
So ein paar offensichtliche No-Gos etikettenmäßig für Kleidung wäre ja zum Beispiel jetzt, ich übertreibe jetzt ganz bewusst.
Badehosen.
In Badehose und Bikini hier anzumarschieren, genau. Also ganz viel Haut offen zu zeigen oder so. Das sind eigentlich Sachen, die, auch wenn man in der Welt ist, weiß man, das macht man jetzt in einer Kirche nicht so. Eigentlich wollte ich das als Antwort zu dem sagen, was du gesagt hast, aber jetzt habe ich das vergessen, was du gesagt hast, vor lauter Badehosen und Bikinis.
Hatte ich ja so irritiert.
Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, das ist der Knaller.
Ich sagte, dass der Herr auch auf das Äußere schaut.
Richtig, genau, weil wenn jemand so reinkommen würde, dann zeigt das ja... wir machen jetzt keine Bibelstudie hier über äußerliche Heiligung, also über wie man sich außen zeigt, aber das zeigt innerlich auch eben was, wie man hat ja eine Ziele, man möchte auch Aufmerksamkeit und sowas erregen oder sich präsentieren und so. Und das sind halt Sachen, die mag der Herr nicht. Ja, und
Aber das ist interessant, sorry, wenn ich dich jetzt gerade unterbreche, weil es mir jetzt auch eingefallen ist. Und es geht auch um Verhaltensweisen. Wir müssen verstehen, wenn wir in das Haus des Herrn kommen, dann ist der Fokus Gott. Ja. Wir wollen unseren Fokus auf den Herrn legen und nicht den Fokus auf uns selbst. Mhm. Es gibt Menschen, die sind sehr selbstdarstellerisch.
Mhm. Ja.
Und dann siehst du, vielleicht die lieben es, eine gewisse Szene zu machen, um gesehen zu werden, um Anerkennung zu bekommen oder einfach um gesehen zu werden. Ja. Und auch das, lass gesagt sein, sollte das passieren in unseren Gottesdiensten. Wir haben Saalordner, die werden sich darum nicht kümmern, dass das nicht der Fall ist. Ich meine, wir werden nicht sofort gleich eingreifen bei manchen Sachen, aber wenn es einfach zu weit geht, weil es alles andere stört, ablenkt und die Aufmerksamkeit vom Herrn wegrichtet, sondern auf diese Person, dann werden wir auch Maßnahmen ergreifen. Ja. Das heißt, es kann sein, wenn eine Person vorne auf einmal denkt, sie müsste eine Breakdance-Session einlegen und auf dem Kopf sich drehen und so Zeug, weil wir sind ja auch jemand, der bei der Anbetung, die ein bisschen lebhafter sind, aber da ist dann irgendwo, da merkst du schon, das ist was anderes, zu viel, da ist einfach Show drin, zu viel. Dann werden wir eingreifen. Aber genauso, wenn jemand, wie soll ich sagen, unter Alkoholeinfluss oder starkem Drogeneinfluss in den Gottesdienst kommt. Wir werden nicht von vornherein sagen, nee, sie haben hier keinen Zutritt, aber wenn diese Person anfängt dann zu stören und andere zu belästigen und so weiter, das gehört sich nicht im Haus des Herrn, dann werden wir diese Person entfernen oder entfernen lassen aus dem Gebäude, weil das geht nicht so. Wir können nicht einfach jeden alles machen lassen, was er oder sie möchte, wenn sie in das Haus des Herrn kommt. Es gibt manche Leute, die haben von vornherein, sage ich mal, eine, ja, das klingt jetzt böse, wenn ich sage, eine gesunde Erziehung erhalten. Die kommen und sind vorsichtig, zurückhaltend, vielleicht manchmal zu vorsichtig, dann auch okay. Aber es gibt auch welche, die kommen und denken, die können machen, was sie wollen. Wollen einfach nach vorne laufen und sagen, jetzt sage ich mal was oder so Zeug. Das geht nicht, das gibt es nicht.
Ja. Das ist wahr. Ich habe auch generell hier aufgeschrieben, also die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen. Also es ist halt, das ist eigentlich wieder das Thema, was ich vorhin schon sagte, christliche Prinzipien. Wir beleidigen uns hier nicht oder fangen an zu fluchen, natürlich besonders nicht laut vor allem oder so, aber auch untereinander hier nicht. Es ist auch das Haus des Herrn, also hier, selbst wenn du es unter der Woche dann doch tust, aber versuchst doch wenigstens hier halt nicht zu tun, und achte auf die Sprache und achte aber auch, worüber du sprichst. Du möchtest vielleicht also niemand sein, der jedes Mal sich nur ausheult und jedes Mal nur sagt, was alles so schlimm ist und eigentlich Leuten zutextet und einfach nur sein Zeug abladen möchte, weil wir natürlich auch sowas hat mal seine Zeit und darf auch mal sein, gar keine Frage. Aber wenn das permanent deine Art ist und du dir einfach nur dienen lässt von den anderen, indem sie dir die ganze Zeit ein offenes, geduldiges Ohr geben. Das ist auch nicht die christliche Nächstenliebe, sondern wir sollen uns ja gegenseitig dienen und nicht uns dienen lassen die ganze Zeit. So, nur noch als Einschub.
Ich glaube, was auch auffallend ist für einige Leute, die unseren Gottesdienst besuchen, insbesondere wenn sie vielleicht aus der jüngeren Generation sind und erwachsenen Generationen kommen und hören das dann ist das vielleicht für sie eigenartig. Wenn du auf einmal hörst, Bruder sowieso, also lass mal Bruder Justin, komm mal vorbei, oder Schwester, wie auch immer, Hildegard. Weil wir als bei uns die so einen Titel noch verwenden. Und ich dürfte jetzt gerne mal was dazu sagen. Ich würde es mal interessieren, wie sich das für euch anfühlt, wie ihr das empfindet oder ob ihr da schon mal Reaktionen von anderen dazu bekommen habt, die ihr mal eingeladen habt, die mal dabei waren, Freunde und wie auch immer.
Also, darf ich, ich fange mal an. Also, solange wir in unserer Bubble sind, in unseren Kreisen, habe ich damit eigentlich gar kein Problem, auch wenn eine Schwester dann sagt, der Bruder Sebastian, ich weiß ja, dass es irgendwo da herkommt, dass ich halt auch geschätzt bin, auch als Bruder sozusagen, dass wir sind ja auch eine Familie irgendwie, das wird ja nochmal ausgedrückt. Aber wenn ich jetzt da draußen dann in der Welt, also in der, das hört einfach da draußen halt, mit irgendjemandem spreche, der nicht von der Gemeinde ist, dann ist das immer eine komische Situation, weil teilweise bin ich das so gewohnt, Leute als Bruder XY zu bezeichnen. Und wenn ich denen dann sagen will, ah ja, am Wochenende war ich mit so und so unterwegs oder so, dann weiß ich manchmal gar nicht, wie soll ich die jetzt bezeichnen. Dann sage ich manchmal oft einfach vielleicht ein Freund aus der Gemeinde oder so, weil es wäre irgendwie ganz komisch, jetzt zu sagen, mit Bruder Justin war ich unterwegs. Also, dann ist das so ein bisschen komisch für Leute, die das nicht gewohnt sind, ne?
Ja.
Aber das ist mal das Erste, was ich dazu sagen würde.
Also, ich sag mal, ich bin ja schon ein paar Jahre auch hier dabei, bin ja auch theoretisch reingeboren und tatsächlich gibt es Geschwister in der Gemeinde, die heißen einfach so, also Bruder sowieso. Ja. Und das nehme ich halt so an, ich meine, wir haben jetzt auch Geschwister, die wir Bruder und dann nach dem Nachnamen benennen und nicht nach dem Vornamen, ne? Und das ist ja auch wieder was ganz, ganz Krasses, ne? Und deswegen, also gewisse Personen kenne ich gar nicht anders. Also es wäre für mich komisch, wenn ich sie jetzt bei ihrem Vornamen nenne. Und somit ist es halt so jetzt schon so drin. Klar, wenn ich jetzt auch außerhalb der Gemeinde dann rumlaufe und die Person sehe, auch da würde ich dann die Person auch so nennen, wie ich sie in der Gemeinde nenne. Und wenn ich auch bei dir, wie du gerade erzählt hast, wenn ich jetzt mit gewissen Freunden oder so, die jetzt nicht in der Gemeinde sind, spreche, dann sage ich halt auch meistens dann halt, ja, wie bin ich die? Ich benenne die dann so, ah ja, jemand aus der Gemeinde. Oder auch, wenn sie jetzt nicht bei uns in der Gemeinde ist, sage ich dann auch Freund der Familie oder so, aber jemand, mit dem ich in der Gemeinde halt bin. Weil, wie gesagt, ich kann ja nicht sagen, ich war bei Bruder sowieso, weil die würden dann sagen, wer ist dein Bruder, das ist nicht dein Bruder. Ist so, nee, das ist aber geistig gesehen. Und bis ich das erklärt habe, ist es dann wieder so, dann ja, macht es dann aus bei denen.
Ja. Wie ist es, wenn du jetzt mit deiner Schwägerin sprichst? Die kennt ja die Gemeinde generell.
Tatsächlich.
Sagst du dann
einfach
Bruder?
Ja, da tue ich da schon, je nachdem, wie ich sie nenne halt. Ne? Und zum Beispiel jetzt auch, ich muss auch sagen, ist es auch immer komisch, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier die Jüngeren, also euch zwei jetzt Bruder Steven oder Bruder Sebastian nennen muss, weil das ist einfach, wie gesagt, ich kenne die unter Steven und Sebastian so. Also wir waren kleine Kinder, Jüngere, sage ich mal, und waren dann, keine Ahnung, in irgendeinem Jugendcamp und da wurde jetzt nicht gesagt, ah, Bruder Sebastian, hallo, wie geht's? Und so, Sebastian, wie geht's? So mäßig. Und ich glaube, also das ist jetzt, von was ich jetzt so sehe, ich glaube, das hört sich blöd an, aber es stirbt so langsam ab, so dass so desto älter die jüngere Generation wird, glaube ich. Vielleicht kommt es mal wieder, aber ich glaube, ich sage mal so, ab einem gewissen Dienst, jetzt zum Beispiel Pastor, da natürlich, da wird man den Titel anders benennen, aber unten drunter ist es dann halt unter dem Vornamen, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht liege ich falsch, das sehen wir dann, aber ja, also
ganz kurz, ich kenne sogar einen von den älteren Geschwistern, der auch als Bruder plus sein Nachname bekannt ist. Ich möchte jetzt hier keinen Namen sagen, aber ich habe mal mit ihm gesprochen und war dann also total verdutzt, als ich das erste Mal seinen Vornamen kennengelernt habe, weil ich den gar nicht kannte.
Da habe ich auch schon die Situation gehabt.
Und habe dann aber sogar noch rausgefunden, eigentlich ist es ihm angenehmer, wenn man ihn mit Vornamen anspricht.
Krass, okay.
Und da war ich richtig von den Socken. Also ja, es ist so ein bisschen schwierig, diese Etikette ganz klar einzuordnen, weil irgendwie manche von uns nennen wir halt bei Vornamen, manche haben aber ganz klar den Bruder dabei und ja, das wird man aber schon merken, wenn man sich hier halt auffällt, wer wie heißt.
Ist so.
Ja, das ist wirklich so eine Eigenheit, die wir hier extrem haben in der Gemeinde oder in unseren Gemeinden. Das ist nicht nur hier in Mannheim so, das ist ja auch in vielen anderen Gemeinden so. Bei dem einen oder anderen wird es ein bisschen, wie soll ich sagen, strikter, wie bei uns praktiziert, bei dem anderen weniger strikt. Es ist jetzt nicht so, dass die Bibel uns befiehlt, das so zu tun. Ne? Also, dass ich dich jetzt Bruder Justin oder so nenne oder Bruder Greg, muss ich dich eigentlich nennen.
Scheibenkleister.
Richtig
komisch gewesen.
Ich gebe es auch zu, es fühlt sich manchmal komisch an. Mhm. Wenn andere Leute da sind, wenn wir, wie du sagst, in unserer eigenen Bubble sind, wir sind es so gewohnt.
Ja,
aber wenn andere Leute da sind zum ersten Mal oder du bist mit anderen Leuten und das hört, es ist komisch, weil ich würde meine Schwester, ich würde auch nicht sagen, Schwester Christiane, wenn ich sagen Christiane und fertig. Und sie würde auch nicht zu mir sagen, Bruder Sascha. Also ich rede jetzt nicht davon, wenn sie hier im Gottesdienst wäre und andere Leute sind da und sie würde das jetzt aus Respekt machen, weil ich jetzt hier Pastor bin oder sowas, darum rede ich gar nicht, sondern im normalen Leben. Ja, oder wie oft hast du denn zu Hause im Privaten gesagt, Schwester Josephine?
Das wäre richtig cool.
Oder nee,
nie.
Würden wir nicht machen, weil ihr seid eine Familie. Oder auch in der Gemeinde sind wir eine Familie.
Ja, ist so.
Und deswegen, es fühlt sich komisch an.
Ja,
Aber und auch für mich fühlt sich komisch an. Ich geb es zu. Ja. Ich bin zwar so aufgewachsen und man macht das hier so, aber es fühlt sich trotzdem sehr komisch an. Ich verstehe, wie du es vorhin auch angesprochen hast, wenn es um Ämter in der Gemeinde geht, ja, ältere Personen auch oder generell Ämter in der Gemeinde, dann hat das was zu tun mit dem Respekt vor dem Amt.
Ja.
Und dass ich dann sage, ja, ihr könnt jetzt sagen, der Pastor hat gesagt, wenn es nur einer gibt in der Gemeinde, ist es ja einfach.
Ja, klar.
Dann weiß
jeder,
wer auch gemeint ist, logisch.
Ja.
Oder wenn er gerufen wird, Pastor oder dann Pastor Sascha oder sowas, alles in Ordnung. Also von diesen Ämtern finde ich, ist es auch gut und wichtig, das so zu tun, weil der Grund meiner Meinung nach ist, wenn es vor diesen Ämtern, die eingesetzt wurden, wenn da so der Vorname, hey Sascha, komm mal her oder sowas. Mhm. Wie gesagt, ich bin kein rieser Fan von Titeln und so weiter. Das ist nicht das, dass ich sage, oh, jetzt hat mich endlich mal wieder einer Pastor genannt. Das nicht.
Ja.
Aber die Tendenz oder was passieren kann, ist einfach, dass trotzdem ein gewisser Respekt vor dem Amt verloren geht.
Ja.
Nicht mal vor der Person, so, weil das muss eine Person ja auch irgendwo erarbeiten, das verstehe ich auch.
Klar.
Aber es muss ein Respekt vor dem Amt da sein, vor dem Ruf, den der Herr gegeben hat. Und da finde ich es schon absolut richtig und angemessen. Es, auch wenn ich am Anfang, als ich jetzt hier Pastor war, es nie darauf bestanden habe, muss ich sagen, ja, wenn ich mir überlege, die Gefahr, dass dann dieses Amt an sich irgendwie weniger geachtet wird, muss ich sagen, okay, ja, da kann man schon drauf bestehen, dass es so genannt wird halt jetzt in unseren Kreisen auch und in der Umgebung. Aber die anderen Sachen kann ich schon verstehen, dass die Leute, die neu hinzugekommen sind oder die jüngere Generation hier, dass sie das schon ein bisschen komisch finden. Aber ich wollte es einfach mal angesprochen haben, weil das ist einfach so eine Etikett von uns.
Ja, ich habe auch über die Etikett nachgedacht hier im Voraus vor dem Podcast und habe so mich dann auch erinnert zum Beispiel an eine Situation, wo ich jetzt mal Schüler und Schülerinnen unterrichtet hatte, also eine Klasse halt von der Schule von meiner Frau. Im Rahmen von so einem Sommerprojekt habe ich halt mit dem IT, also ein Technikprojekt gehabt. Und dann habe ich auch festgestellt, mit einer Gruppe, wo ich mehr oder weniger den erlaubt habe, halt einfach Sebastian zu sagen, dass dann teilweise die Kinder überhaupt nicht mehr diesen nötigen Respekt vor mich als Lehrer hatten. Ja? Nicht jetzt wieder für mich als Person, sondern einfach das Verständnis, ich bin hier eine Autoritätsperson, ich bin Lehrer.
Ja.
Und da habe ich dran gedacht und habe gemerkt, ja, es ist schon irgendwie eine Hilfestellung, so einen Titel da zu haben. In der Schule wäre das dann natürlich Herr Engbert oder sowas. Hier ist es dann eben Pastor Sascha. Es ist eine Hilfestellung. Und noch ein anderer Gedanke war dann aber ja, aber es ist auch nicht der Garant, dass dann jetzt auf einmal Respekt da ist. Also, weil genauso oft erlebt man, dass dann Leute vielleicht Pastor Sascha sagen na, oder Pastor so und so, aber halt trotzdem kein Respekt vor dem Amt da ist.
Ja.
Das heißt, du musst dich auch trotzdem prüfen noch, ja, wer ist der Mann Gottes für dich wirklich in deinem Leben? Und wirklich verstehen, Pastor ist halt nicht nur so ein Teil von dem Namen. Das ist nicht der Grund, dass wir das einfach so sagen. Es ist nicht nur ein Teil von dem Namen, sondern es bezeichnet halt dein Pastor. Also XY, mein Pastor. Das meinen wir, wenn wir Pastor XY sagen, eigentlich.
Guck mal, es ist ja auch ähnlich zu sehen in einer Familie. In der Familie, du hast ja eine sehr enge Beziehung zu deinen Geschwistern, aber du hast auch eine sehr enge Beziehung zu deinen Eltern.
Ja.
Und die Art und Weise, wie du mit deinem Bruder oder deiner Schwester redest, ist nicht gleich, oder mit deinen Freunden auch, ist nicht gleich wie mit deinem Vater oder deiner Mutter.
Ja.
Also ich weiß, es gibt heute andere Tendenzen, dass manche da das anders sehen, aber im Normalfall ist es so, also wenn ich jetzt, und das fühlt sich mega komisch an, wenn ich das jetzt mache, aber wenn ich jetzt zu Hause gesagt hätte, Raimund, kannst du mir mal das Wasser geben?
Bruder, das ist gar keinen Sinn. Ja.
Ja, ich hätte das Wasser auf eine Art bekommen, wahrscheinlich, die ich nicht wollte. Weil es fühlt sich jetzt, fühlt sich ganz komisch an, das einfach zu sagen, weil er ist mein Vater oder mit meiner Mutter, einfach mit dem Vornamen einfach mal so dahin reden, sondern nein, dann da nutze ich den Titel.
Ja.
Und zwar in dem Fall, weil es eine familiäre, enge Beziehung ist, würde ich jetzt nicht sagen, Vater, reiche mir bitte das Wasser.
Ja.
Das würde ich natürlich nicht sagen, sondern Papa.
Ja.
Oder Mama, wie auch immer. Ne? Und das ist ganz klar. Oder kennt ihr das auch anders?
Nee, also ich habe schon Storys gehört, aber was heißt Storys gehört, aber das kriegt man teilweise irgendwie mit, dass Leute da ihre Eltern bei Vornamen nennen, wo ich dann denke, ja, du hast dann komplett die Kontrolle deines Lebens verloren einfach. Ich verstehe das, weil, wie gesagt, das ist ja, was wir auch davor schon angesprochen haben, dieses, man muss ja annehmen, wie man ist so und da ist man, und da, finde ich, tut man auch teilweise die Leute, die jetzt, keine Ahnung, in dem man Respekt zeigen soll, ist dann komplett weg, weil man ja annehmen soll, wie man ist, und somit will man einfach machen, was man will. Mhm. Also und das ist einfach in meinen Augen auch gefährlich, wenn man einfach machen kann, was man will. Und das wenn auch jetzt in meinem Haushalt, wo du dann eine Familie hast und dann deinen Papa oder deine Mutter da einfach bei Vornamen nennst, da darfst du theoretisch dann sagen, du kannst machen, was du willst. Und diesen Mindset zu haben, man darf machen, was will, ist in so vielen Verhältnissen so gefährlich, ob es jetzt geistig ist oder auch jetzt hier in der Welt. So, deswegen sehen wir auch gewisse Sachen in der Welt, weil ich denke, viele Leute einfach ins Leben gehen und denken, sie können machen, was sie wollen, ohne dafür Konsequenzen zu zahlen. Und deswegen, also ich würde auch niemals jetzt meinen Papa oder meine Mutter da bei Vornamen nennen, weil ich denke mir so, da habe ich dann, das ist einfach, das macht man einfach nicht, das kann ich einfach nicht machen.
Klar, und, ich meine, wenn du irgendwie gefragt wirst, wie heißen deine Eltern mit Vornamen und Nachnamen und so weiter, dann sagst du das natürlich auch, aber das ist eine andere Situation.
Ja, das ist ja, deswegen, also auch, bis jetzt habe ich es noch nie live mitbekommen jetzt, wie jemand hier sagt, hier, anstatt Papa, sondern hier Herbert oder so, aber wenn ich das mal mitbekommen sollte, dann würde ich einfach nur meinen Kopf schütteln und sagen, nee, das geht nicht, das kann schnell bringen, aber ja.
Ja, fand ich ein gutes Beispiel. Ich muss dann immer noch dran denken, wie groß und wunderbar der Herr ist, weil er so viele Rollen für uns einnimmt. Mhm. Weil beim Herrn, da können wir auch Papa, wie du gerade gesagt hast, sagen, oder auch Vater, mein guter Vater, oder Herr Gott, oder sogar ihn beim Namen nennen, Jesus. Ja. Und da bin ich dann immer fasziniert, die verschiedenen Rollen, die wir so hier beschrieben haben, eines Freundes, einer Papa, eines Pastors und so weiter, der Herr ist irgendwie all diese Sachen auch für uns. Und wir haben also so viele verschiedene Zugänge irgendwie da zu ihm, die er uns geöffnet hat.
Die er geöffnet hat, genau, weil er die Erlaubnis dazu gegeben hat.
Genau. Aber da sieht man auch, was es für ein Privileg ist an solchen Gesprächen hier, die wir hier haben. Also es ist ein Privileg, wie wir unseren Gott begegnen können und dürfen. Und wie er uns lieb hat.
Fällt euch noch irgendeine Besonderheit ein, irgend so ein Verhaltensmuster, was wir haben, was sonst nicht gewöhnlich ist, oder irgendeine Etikette in den Gottesdiensten oder wenn wir zusammenkommen? Ich versuche nämlich gerade noch zu überlegen, ob irgendwas da ist.
Also ich habe ein paar generelle hier gerade noch stehen. Okay. Also wenn du kommst, mach dein Handy stumm. Also kennt man auch von anderen Orten, und das ist nicht so toll, wenn das klingelt, wird dir wahrscheinlich auch unangenehm sein. Ja. Naja, und dann noch so selbstverständliche Sachen wie die Hygiene, haben wir auch mehr oder weniger indirekt über die Toilette schon gesprochen, aber auch das Händewaschen nach der Toilette gehört dazu, dein Körpergeruch und solche Sachen. Ja, das sind normale Sachen, die sind eigentlich selbstverständlich hoffentlich, Und ansonsten nur eine bisschen spezifischere Sache für uns, aber jetzt auch nicht so mega krass, ist halt, dass wir unten im Gottesdienstsaal jetzt nicht essen. Wir fangen ja nicht an, unser Vesperbrot auszupacken. Während dem Gottesdienst schon mal gar nicht, aber auch jetzt hinterher nicht.
Ja, stimmt.
Weil du erst sagst, essen und auch nicht trinken. Die einzige Ausnahme beim Trinken, die wir machen, ist, wenn du normales, stilles Wasser dabei hast, dann, falls da mal was daneben geht, ist nicht so ganz so dramatisch. Mhm. Aber jetzt hier nicht mit Säften, Soda oder gar alkoholischen Getränken.
Rotwein.
Das ist ein absolutes No-Go.
Genau.
Mal ein Wasser verstehen wir auch, so insbesondere im Sommer, wenn es warm wird und so, ist okay, kann man alles mal durchgehen lassen. Ja. Aber auch dazu, das ist kein Clubhaus und keine Gastronomiebetrieb, sodass du dann hingehst zu den Saalordnern, ich hätte gern was zu trinken, bring mir mal ein Wasser vorbei oder sowas. Und du erwartest von denen, dass die laufen und bringen dir ein Wasser. Also wenn du Wasser brauchst, aus welchen Gründen auch immer, dann kümmere dich darum und bring selber Wasser mit in der Flasche. Das ist nicht selbstverständlich und das würdest du auch nicht erwarten in anderen Gotteshäusern, dass das einfach so gemacht wird.
Noch eine Eigenschaft, das haben wir schon öfters in anderen Episoden auch schon erwähnt, aber wir können auch aktiv mitmachen beim Gottesdienst. Also auch, wenn jetzt gesungen wird, können wir klatschen, die Hände erheben und ein bisschen freilicher uns bewegen, sage ich jetzt mal so. In anderen Gemeinden kennt man das ja nicht so, da hat man ein Buch und liest halt oder singt halt dann dieses gewisse Lied vor. Hier geht es ein bisschen anders. Oder auch während der Predigt, dass man da mal kurz ein Amen zuruft oder auch mal kurz jetzt, wenn es niemanden stört, auch einfach mal dazu einfach betet oder anbetet, wenn das Wort dich dann irgendwie getroffen hat, oder auch da auch manchmal auch dazu was klatschen, wenn man was Gutes gehört hat, um einfach nur die Bestätigung, um rauszugeben, was der Pastor sagt, dass es richtig ist oder auch was Gutes für die Person ist. Wie gesagt, das kann man bei vielen Gemeinden oder vielen christlichen
Glaubensrichtungen
einfach nicht machen. Und das,
weil es als störend empfunden wird.
Ja, eben, genau. Ja, und das, denke ich, ist auf jeden Fall auch ein Punkt, was man erwähnen muss. Du darfst herkommen, du darfst mal ein bisschen mitmachen. Natürlich soll jetzt nicht stören, aber man kann sich ein bisschen freier fühlen wie bei anderen Gottesdiensten.
Und ich glaube, eine Sache ist auch noch, weil du es jetzt gerade gesagt hast, es ist leicht angeklungen, wenn wir beten. Wenn jetzt zum Beispiel der Pastor vorne sagt, okay, lasst uns beten, dann wirst du sehen, dass alle anderen auf einmal auch reden und etwas sagen, also beten und nicht nur der Pastor vorne. Ja. Und ich kenne das auch aus anderen Glaubensgemeinschaften, wenn es heißt, lasst uns beten, dann sind alle andächtig ruhig, schließen die Augen vielleicht oder wie auch immer, aber einer betet dann oftmals laut. Und das sind sie dann nicht gewohnt. Und bei uns gehört es zur Etikette, wenn wir sagen, lasst uns beten, da meinen wir, lasst uns beten. Ja. Nicht nur einer alleine, dann beten wir alle auch laut.
Da sieht man halt, dass der Herr auch mit jedem Einzelnen eine Beziehung haben möchte. Und wenn mir jetzt nur einer betet, dann, ich meine, klar kann er für die ganze Versammlung beten, aber ist, glaube ich, wieder was Schöneres für den Herrn, wenn er von jedem einzelnen Person was hört. Und somit ist es, glaube ich, ja gut, wenn man auch immer hört, lasst uns beten, dass wir da einfach mitbeten und unser eigenen Wörter dazu geben.
Das ist jetzt ein ganz bisschen random, aber andererseits kenne ich manche Prediger, das ist oft aber erst aus Amerika, die haben schon fast so eine Phrase wie, lass uns beten oder preis den Herrn mal für einen Moment oder so. Und dann wir, die wir so die Einstellung haben, okay, jetzt bete ich auch selbst kurz ein bisschen, fangen dann an zu beten, aber dann geht's schon wieder weiter mit der Predigt oder so. Und es wird gar nicht mehr so ernst gemeint, sondern es ist so eine Phrase, die einfach rausgehauen wird. Das ist so ein bisschen befremdlich für uns oder mich jetzt zumindest. Ja, ich kenne das ja.
Aber das ist wirklich wahr, da müssen wir auch als Pastoren, müssen wir uns da als zusammenreißen. Weil wenn wir jetzt sagen würden, okay, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, dann dank doch mal dem Herrn und dann fangen wir auf einmal weiter an. Okay, dann lass uns mal gehen zu Matthäus. Was jetzt? Und sich dann irgendwann mal ärgern, warum keiner reagiert, ist ein bisschen, du musst den Leuten dann auch die Zeit geben. Ich verstehe das, was du meinst. Und dann einfach weiterreden und die Leute sagen, wann sollen wir jetzt mit dem Gebet beginnen? Wie sieht es denn aus? Ne? Die Situation habe ich schon erlebt.
Aber manche Geschwister, jetzt dann vielleicht die aus Amerika oder so kommen, die das so gewohnt sind, die gehen da dann ganz anders mit um, auch viel dynamischer, so wie ich dann gar nicht da mitgehen kann oder wie auch immer. Also die machen dann da immer kurz mit und dann ist das so ein Hoch und Runter.
Irgendwie anders, gell?
Ja, ich sag jetzt nicht viel mehr. Genau. Ist anders, aber du kannst.
Ja, aber ich weiß, ich habe es schon von amerikanischen Pastoren oder Geschwistern gehört, dass sie manchmal, wenn sie in Europa sind, insbesondere wenn sie mehr im Norden Europas sind, wirklich im Norden, wo es schon kalt ist, ich möchte jetzt kein Land explizit nennen, die einen oder anderen wissen vielleicht, welches Land ich meine, dort habe ich auch schon mal gepredigt. Und die sind da ein bisschen verdattert, dass es alles so relativ ruhig ist während der Predigt. Aber es ist nur während der Predigt relativ ruhig, weil die Leute zuhören. Weißt du, die hören wirklich zu. Da gibt es bestimmt auch welche, die einschlafen und weg sind und so weiter oder am Handy rum. Das gibt es überall, klar. Aber die hören zu und wenn es dann heißt, so jetzt lasst uns beten, wir haben jetzt die Möglichkeit nach vorne zu kommen, den wir Altarbereich nennen, und lasst uns darüber beten, dann beten die ernsthaft und sind voll dabei. Und das ist für manche befremdlich, weil die so gewohnt sind, wie du es gerade geschildert hast, dass immer zwischendurch mal kurz irgendwas, ob das jetzt alles so, wie gesagt, keine Ahnung, so ernsthaft war oder nicht, spielt keine Rolle, will ich nicht beurteilen, aber es ist anders. Und dann, manche können damit nicht umgehen, weil dieses ständige Feedback auch brauche, weil sonst denken sie, was ist denn hier los, kommt da überhaupt irgendetwas an? Und das ist schon ein Unterschied, finde ich, zu europäischen Gruppen oder zu amerikanischen Gruppen oder lateinamerikanischen Gruppen und so weiter, also oder afrikanischen wahrscheinlich auch. Das ist schon ein Unterschied.
Stimmt, krass.
Ja. Okay, so das als Schmankerli, Leckerli zum Ende als Ja.
Ja.
Kulturunterschiede.
Ja. Gibt's auch, gibt's auch.
So ist ja, es. So ja. Hat jede Gemeinde auch seine eigene Etikette.
Eben, ja, eben. Ja.
Also ich denke, wir haben jetzt vieles abgedeckt. Wahrscheinlich haben wir das ein oder andere vielleicht doch noch vergessen, was für uns so selbstverständlich ist und jemand, der das erste Mal unsere Gottesdienste oder Gemeinschaftszeiten besucht, das vielleicht anders empfindet. Das kann schon sein, aber ja, wir hoffen oder ich hoffe auch, dass für euch was dabei war und dass es auch vielleicht einige Dinge gab zum nochmal drüber nachdenken. Ja, wieso mache ich das eigentlich so und wie auch immer. Das war das Ziel auch oder ist das Ziel von dieser Episode. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir freuen uns, euch demnächst bei uns in den Gottesdiensten begrüßen zu können. Wenn du noch nicht da warst, hey, keine Sorge, wir sind alle lieb. Sind wir alle lieb?
Ja.
Natürlich, wir freuen uns auf jeden, der kommt und auch wenn du vielleicht nicht alles verstehst, all unsere Gepflogenheiten kennst, überhaupt kein Problem, keine Sorge, es dauert nicht lange und du wirst diese Gepflogenheiten ebenfalls annehmen. Also, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen.
Genau, eine Etikette ist, wir beißen nicht. Gottes Segen.
Bis denne.